Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Guten Tag. Was würden Sie sagen, wenn Sie seit Jahren mit dem Rad zur Arbeit gefahren sind und Ihr Chef plötzlich sagt, in ein paar Wochen, da trittst du eine neue Stelle an, 80 oder 90 Kilometer entfernt? So geht es gerade zahlreichen Lehrkräften im Münsterland. Ein Thema heute bei uns und wir schauen auf eine ganz besondere Art von Chefinnen und Chefs, die Narzissten. Herzlich willkommen. Nordrhein-Westfalen startet kommende Woche ins neue Schuljahr und dafür wurden bereits erfolgreich einige Hürden genommen, sagt jedenfalls Schulministerin Dorothee Feller.
Im vergangenen Schuljahr haben landesweit mehr als 100.000 Kinder und Jugendlichen in der sprachlichen Erstförderung an unseren Schulen Deutsch gelernt. Zum neuen Schuljahr sind über 30.000 von ihnen aus der Erstförderung in Regelschulklassen übergegangen. Diesen Übergang und den anschließenden Regelbetrieb zu organisieren, war für unsere Schulen eine enorme Herausforderung.
Und neben solchen aktuellen Herausforderungen startet das Schuljahr auch mit altbekannten Problemen. Vor allem eins davon wird von ganz vielen Fachleuten genannt, mit denen meine Kollegin Vivian Leue gesprochen hat.
Das Schuljahr startet im Grunde so, wie das letzte aufgehört hat, nämlich mit einem relativ großen Lehrkräftemangel.
Es fehlen ganz viele Lehrkräfte, über 6.000.
Wir brauchen wirklich gut ausgestattete Schulen. Und auch das ist in Teilen unseres Landes nicht gegeben.
Zum Schulstart in Nordrhein-Westfalen kommt Kritik von Seiten der Gewerkschaften und der SPD-Opposition im Landtag. Für Unmut sorgt vor allem die Praxis der sogenannten Abordnungen, mit denen personelle Lücken gestopft werden sollen. Das Verwaltungsgericht Münster hatte in Eilentscheiden letzte Woche mehr als ein Dutzend Abordnungen gestoppt und die Auswahlkriterien bemängelt. Stefan Klingler ist stellvertretender Vorsitzender der GEW in NRW.
Die Landesregierung redet davon, den Job als Lehrkraft wieder attraktiver zu machen, damit mehr junge Menschen sich entscheiden, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Und wenn dann aber Maßnahmen kommen wie, ja, ich werde da mal eben anderthalb Stunden woanders hin versetzt, muss täglich fahren für 2 Jahre an eine Schule, wo ich gar nicht hin wollte, dann ist das natürlich sehr fragwürdig, was das mit der Attraktivität des Berufs an dieser Stelle macht.
Die Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Philologenverbands Sabine Mistler ergänzt.
Denn es waren hier Gymnasialkollegen, die zum Beispiel an Grundschulen abgeordnet werden sollen. Das ist für uns ein komplett anderes System. Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern ist anders und wir sind natürlich daraufhin nicht ausgebildet.
Die Bildungsexpertin der SPD-Landtagsfraktion Dilek Engin fordert mehr Transparenz beim Auswahlverfahren für die Abordnungen.
Damit man nicht subjektiv das Gefühl hat, benachteiligt zu werden. Wenn Sie eine Lehrkraft haben, die sich benachteiligt fühlt und eine andere Schule gehen muss, dann ist auch dementsprechend die Motivation. Und das dürfen wir natürlich unseren Kindern nicht antun.
Vor allem im Ruhrgebiet sind viele Schulen unterbesetzt, insbesondere Grundschulen. Die Lücken sollen durch Abordnungen für 2 Jahre geschlossen werden. NRW-Schulministerin Dorothee Feller verteidigte diese Praxis.
Es gibt schon Auswahlkriterien,
sagte sie heute bei ihrer Pressekonferenz zum Schulauftakt.
Wir haben im Frühjahr 2023 den Bezirksregierungen Indikatoren, nennen wir das, an die Hand gegeben. Das ist zum Beispiel Schwerbehinderung, Familienangehörige pflegen oder eigene Kinder betreuen und so weiter.
Die Maßnahme selbst habe das Gericht nicht in Frage gestellt. In Münster sei es aber zu einem Anwendungsfehler gekommen. Möglicherweise gab es auch Kommunikationsprobleme, so die Ministerin. Vor den Sommerferien waren gut 9.000 Lehrkräfte in NRW an andere Schulen abgeordnet. Damit diese Praxis langfristig nicht mehr in diesem Umfang nötig wird, muss der Lehrberuf attraktiver, der Zugang zu Studienplätzen breiter und der Übergang von der Uni an die Schule einfacher gestaltet werden. Da sind sich die Ministerin und Gewerkschaften einig.
Es gibt aber auch schon vieles, das muss man fairerweise auch mal sagen. Und wir haben ja in unserem Handlungskonzept Unterrichtsversorgung, was wir zum ersten Mal im Dezember 2022 auf den Weg gebracht haben, sind ja 34 Maßnahmen drin. Mit Seiteneinstiegserweiterung, Studium nochmal anders aufgebaut.
Fast 500 neue Studienplätze wurden im vergangenen Jahr geschaffen, ein Großteil davon für das Grundschullehramt. Regionen mit besonders großer Personalnot versuchten außerdem, Studierende langfristig an sich zu binden, mit der Aussicht, an dortige Wunschschulen zu kommen.
Ich kann ja aber sagen, das zieht heute nicht mehr so. Sie kriegen vielleicht damit ein paar, aber sie kriegen damit nicht die Lücken geschlossen. Von daher kommen wir nicht drum rum, auch Maßnahmen, die kurzfristig greifen, wie Abordnung, auch weiterhin anzusetzen.
Zugleich würden Lehrkräfte und Schulleitungen weiter entlastet. So müssten Grundschulen keine aufwendigen Arbeitspläne mehr erstellen, in denen bisher die Umsetzung von Unterrichtszielen konkret beschrieben wurde. Im Mittelpunkt soll die Konzentration aufs Kind stehen und die Werbung dafür, per Studium oder Quereinstieg in den Lehrberuf zu gehen.
Kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor, wenn Sie an Kolleginnen oder Kollegen denken oder an Vorgesetzte? Da ist jemand, der verfolgt mehr oder weniger rücksichtslos eigene Ziele, hält sich für grandios, zeigt ganz wenig Empathie, auf Kritik reagiert er empfindlich bis beleidigt, entwertet immer wieder andere und lässt sie fallen, wenn sie unnütz werden. Willkommen in der Welt der Narzissten. Gesunder Narzissmus, der treibt uns alle an, sonst könnten wir kaum überleben. Was aber, wenn überbordendes narzisstisches Verhalten den Arbeitsalltag unerträglich macht? Peter Kolakowski hat mit Fachleuten und Opfern von narzisstischem Missbrauch gesprochen.
Erstens mal weiß man ja gar nicht, dass man auf einen Narzissten trifft. Endlich sieht dich mal jemand und endlich behandelt dich mal jemand ganz toll. Ja, das ist der Anfang.
Simone Hesereitz war lange Zeit das ideale Opfer, hilfsbereit, manchmal bis zur Selbstaufgabe, empathisch und immer ein offenes Ohr. Selbst als sie am Boden lag, physisch ausgebrannt und psychisch kaputt, fragte sie sich nicht, wer hat mir das angetan, sondern was habe ich falsch gemacht? Heute leitet eine gestärkte und selbstbewusste Simone Hesereitz eine Selbsthilfegruppe in Darmstadt für Opfer von Narzissten im Privatleben und im Job.
Ich wusste dann gar nicht mehr, was Sache ist. Ich war ja teilweise so in Ecken gedrängt. Ich wusste nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist. Ich sollte Dokumente unterschreiben, das wollte ich nicht. Dann bin ich beschimpft worden. Man könnte mir nicht trauen. Ich würde für Streit und Missgunst und alles Mögliche stehen.
Es ist ein immer wiederkehrendes und perfides Muster, das Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit ihren Opfern durchspielen. Zu Hause, in der Partnerschaft oder im Berufsleben. Zuerst kommt die sogenannte Lovebombing-Phase. Der Narzisst, die Narzisstin erschleicht sich mit ständigen Komplimenten für gute Arbeitsleistungen das Vertrauen und die Sympathie der Kollegin oder des Kollegen. Anschließend dann folgt die Phase der Entwertung, der Missachtung.
Es ist die Angst davor, Macht zu verlieren. Die Grundmotivation des Narzissten ist Macht.
Erklärt Delia Schreiber, psychologische Psychotherapeutin aus der Schweiz. Und?
Er hat so drei vorherrschende Gefühle. Es ist Angst, Wut und Neid. Kontrolle. Wie hält sich die Macht in der totalitären Gesellschaft? Durch Kontrolle. Und genauso macht es der Narzisst.
Andere sind lediglich Mittel zum Zweck eigener Vorteile, aber niemals Menschen mit Gefühlen, Bedürfnissen und Rechten. Delia Schreiber bietet regelmäßig Online-Seminare für Opfer von Narzissten am Arbeitsplatz an. Dort sind Narzissten besonders häufig in gehobenen Positionen zu finden, sei es im Management, in der Politik, im Kulturbetrieb oder im Gesundheitswesen. Weil Narzissten immer die Besten sein wollen, ständig bewundert und um Aufmerksamkeit buhlend, sind sie oft auch erfolgreicher als ihre Kollegen. Die werden oft zu co-abhängigen Opfern, hin und her gerissen zwischen Selbstzweifeln und dem ständigen Bemühen, es dem Narzissten doch wieder recht machen zu wollen. Schließlich hat sie oder er doch anfangs so gut über einen gesprochen.
Je psychopathischer die sind, umso einfacher spielen sie dir etwas vor. Und da kriegst du dann die großen Worte. Die großen Worte wie Liebe.
Doch Narzissten benutzen ihre Mitmenschen nur. Ist die gemeinsame Arbeit getan, die Umsatzzahlen erreicht, feiern sie ihre großen Erfolge, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie halten sich für grandios und sind größenwahnsinnig und gefühlskalt, notorische Lügner und Manipulatoren. So beschreibt es Sam Vaknin. Der israelische Professor für Psychologie ist die Koryphäe auf dem Gebiet des pathologischen Narzissmus. Niemand wie er hat den Charakter von Narzissten, ihr gestörtes Selbst- und Weltbild, ihre perfiden Tricks und Folgen des Missbrauchs analysiert, auch im Job.
Narzissten, gerade in höheren Positionen, sind gefährlich. Im Vergleich zu ihren normalen Kollegen haben Narzissten keinerlei Empathie, keine ethischen Standards. Es ist ein unmoralischer, zynischer, gefühlloser und konsequenter Missbrauch der eigenen Position.
Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist weder Therapie noch heilbar. Ändern lassen sich allenfalls Verhaltensmuster. Es macht daher keinen Sinn, die narzisstische Kollegin oder den Kollegen mit Empathie, Rücksichtnahme, Wohlwollen, Verständnis oder Mitleid zu begegnen. Der Narzisst wird solche Gefühle als Schwäche ansehen und stets gnadenlos ausnutzen. Sam Wagnin rät daher zu folgenden Strategien. Erstens, kein Kontakt. Zweitens, ist dies im Job nicht möglich, den Kontakt auf das Allernotwendigste beschränken. Drittens, keine Gefühle ins Spiel bringen, ausschließlich auf der Sachebene bleiben. Viertens, freundlich, aber bestimmt Grenzen aufzeigen, denn der Narzisst hat und kennt keine. Oder fünftens, in letzter Konsequenz, kündigen. Delia Schreiber.
Wenn wir heilen wollen, gehört irgendwann auch diese Selbstversöhnung und diese innere Versöhnung mit dieser ganzen Episode mit Narzissten, weil mit einem Groll gegen Missbraucher rumzulaufen, damit verletze ich nur mich selbst.
Peter Kolakowski über Strategien für Angestellte mit narzisstischen Vorgesetzten. Ramzi Fatfuta ist Psychologe und Neurowissenschaftler, hat jahrelang zum Thema Narzissmus geforscht und in dieser Woche ein neues Buch veröffentlicht, Titel »Zwischen Egoismus und Exzellenz – Wie Narzissmus unsere Arbeitswelt verändert und was wir tun können«. Ich habe ihn gefragt, wie häufig kommt dieses Phänomen Narzissmus denn im Arbeitsleben überhaupt vor? Welche Rolle spielt das in Unternehmen und Organisationen, Herr Fatfuta?
Ja, viele Personen denken, dass es da eine absolute Zahl gibt, aber tatsächlich habe ich mich viel und lange damit beschäftigt und nach einer Zahl gesucht, aber das lässt sich so nicht sagen. Also grundsätzlich ist Narzissmus ja eine Persönlichkeitseigenschaft, wenn man es von der Störung abgrenzt, und demgemäß ist sie eben in der Bevölkerung normal verteilt. Das heißt, viele und die meisten Menschen sind durchschnittlich narzisstisch und diese findet man dann eben auch in unterschiedlichen Berufskontexten. Andererseits gibt es bestimmte berufliche Kontexte, wo man diese Person dann eher findet. Das sind beispielsweise Führungspositionen. Dort ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, auch je höher in der Hierarchie die Person angesiedelt ist, dass da eben eine stärkere narzisstische Tendenz vorhanden ist.
Wie kommt dieser Zusammenhang zustande?
Das liegt vor allem an der Position der Führung an sich. Das ist ja eine Position, die oft mit Status und Macht einhergeht. Und das ist etwas, was narzisstische Personen besonders stark motiviert. Also eine Position, wo sie über Ressourcen verfügen, diese Ressourcen dann auch kontrollieren und zuweisen können. Und natürlich auch die Entscheidungsbefugnisse und Privilegien, die mit einer Führungsposition einhergehen, wie beispielsweise Zeichnungsbefugnisse, ein Dienstwagen oder eben andere Privilegien, die man so hat.
Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich einen narzisstischen Chef oder auch eine Chefin habe? Das ist ja einer der Mythen, die Sie abräumen in dem Buch, dass das überwiegend Männer betrifft oder fast nur Männer. Frauen können genauso narzisstisch sein. Wie kann ich mit solchen Führungspersonen umgehen als Untergebener oder Untergebene?
Also mein erster Tipp ist der, dass man sich erstmal mit sich selber befassen muss. Das mag ein bisschen kontraintuitiv wirken, aber die Selbstreflexion stelle ich an erster Stelle. Also man muss sich selbst analysieren und gucken, in welchen Situationen werden welche Reaktionen bei mir ausgelöst. Und dann kann ich mein Gegenüber erst besser verstehen, weil es gibt bestimmte Triggerpunkte, die auch mit der eigenen Historie, der eigenen Biografie und auch dem eigenen Selbst zu tun haben. Wenn man das sozusagen verstanden hat, dann kann man sich mit der narzisstischen Führungskraft auseinandersetzen und da auch die typischen Verhaltensweisen identifizieren, wie beispielsweise Streben nach Anerkennung, Macht oder Kontrolle, und das dann sozusagen auch verbalisieren, wenn es denn noch geht. Und zu einem gewissen Zeitpunkt muss man sich eben fragen, kann ich das weiter aushalten oder nicht? In der letzten Konsequenz ist die Ultima Ratio dann, dass man schaut, wie man sich schützen kann, beispielsweise durch einen Abteilungswechsel oder auch durch einen Unternehmenswechsel.
Was wären für Sie die wichtigsten Punkte, um diese Situation, in der man über vielleicht einen Berufswechsel oder auch den Ausstieg aus dem Unternehmen nachdenken soll, um diese Situation zu identifizieren?
Wenn beispielsweise häufig Krankheitsfälle entstehen, ne? Also der erste Punkt ist ja, man fühlt sich irgendwie irritiert oder gestresst, man ist aber noch arbeitsfähig und kann mit dieser Person noch interagieren und zusammenarbeiten. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann es sich aber umkehren, dass man beispielsweise sich häufiger krank meldet oder auch versucht, die Person zu meiden. Also dass man sagt, nee, können wir das nicht irgendwie anders lösen? dann ist für mich der Zeitpunkt erreicht, wo ich sage, da sollte darüber nachgedacht werden, wie man weiter verfährt, indem man beispielsweise sagt, ich möchte gerne in der Organisation bleiben, aber eben nicht in dieser Abteilung, nicht mit dieser Person, also ein interner Wechsel, oder dass man sagt, die ganze Kultur ist sozusagen narzisstisch infiziert, ich muss eigentlich die Organisation als Ganzes verlassen.
Gibt es das häufig, dass dann das gesamte Führungsteam, die ganze Leitungsebene ja in Richtung Narzissmus ausschlägt? Oder ist das oft eine Mischung, dass man Narzissten dabei hat, aber auch andere Menschen, die sehr gut kooperativ und empathisch arbeiten?
Da gab es interessanterweise zuletzt auch eine Untersuchung, dass narzisstische Führungskräfte auch eher narzisstische Führungskräfte wieder rekrutieren. Da gilt ja auch ähnlich wie bei anderen Auswahlverfahren das Ähnlichkeitsprinzip. Also man bleibt sozusagen unter sich. Narzisstische Personen suchen eher narzisstische Personen. Und auch das, was ich im Buch beschreibe, es ist ja ein systemisches Problem oder eine systemische Herausforderung. Das heißt, es ist selten nur die individuelle Person, die narzisstisch ist und der Rest eben nicht, sondern es sind Mechanismen, die dazu beitragen, dass dieser Narzissmus organisational auch verankert wird, weil beispielsweise auch die Führungs- oder Unternehmenskultur den Narzissmus bestärkt.
Zwischen Egoismus und Exzellenz, wie Narzissmus unsere Arbeitswelt verändert und was wir tun können, so heißt das neue Buch von Ramzi Fatfuta, das er uns gerade vorgestellt hat. Herr Fatfuta, ganz zum Schluss, wie narzisstisch sind Sie selbst?
Ich habe einen Test gemacht und ich bin durchschnittlich narzisstisch.
Vielen herzlichen Dank für dieses Interview.
Danke auch Ihnen.
Der heutige Tag, der 15. August, der ist auf der zerstrittenen koreanischen Halbinsel ein etwas seltsamer Tag, denn vor 79 Jahren erlangte Korea die Unabhängigkeit von der einstigen Kolonialmacht Japan. Und das feiert man sowohl in Nord- als auch in Südkorea. Und sogar in Japan, wo noch hunderttausende koreastämmige Menschen leben, bietet dieser Tag einigen zumindest Anlass zur Freude. Dabei ist die koreastämmige Gemeinde in Japan politisch ziemlich gespalten. Das zeigt sich sogar im Bildungssystem. Denn einige Schulen in Japan, die werden von Nordkorea unterstützt finanziell. Bei einer davon war Felix Lill zu Besuch.
Chang Malyo verzieht ihr Gesicht, wenn sie auf den japanischen Staat angesprochen wird. Ausländer werden in diesem Land ja generell diskriminiert. Aber andere ausländische Schulen kriegen immerhin öffentliche Unterstützungsgelder. Wir seit gut 10 Jahren leider nicht mehr. Die Lehrerin für Sozialkunde und Englisch sitzt in einem vollgeräumten Besprechungszimmer der Kanagawa Chosen Gakko, der koreanischen Mittel- und Oberschule Kanagawa in Yokohama, südlich von Tokio. Die 62-jährige Chang lehrt ihren Schülerinnen und Schülern die komplizierte Geschichte zwischen Japan und Korea. Allerdings nicht nur aus japanischer Perspektive, sondern auch aus nordkoreanischer. Denn die Kanagawa Chosen Gakko wird von Nordkorea gesponsert. Unsere Schule braucht dringend Geld. Wir haben hier keine Möglichkeiten, in moderne Technologien zu investieren. Im Treppenhaus wird gehämmert und gebohrt. Das marode Gebäude, in dem kaum neue Computer zu sehen sind, wird mit Spendengeldern der Eltern renoviert. Dafür, dass der japanische Staat kein Geld mehr an Schulen wie diese überweist, hat die Lehrerin Chang nur teilweise Verständnis, sagt sie. Da geht es um Politik. Über die Jahre sind japanische Staatsbürger nach Nordkorea entführt worden. Mehrere Personen werden bis heute vermisst. Und dann ist da die Sache der Raketentests und des Atombombenprogramms von Nordkorea. Aber wenn man bedenkt, warum es uns Koreaner hier in Japan überhaupt gibt, finde ich, es ist klar, dass die japanische Regierung eine Verantwortung gegenüber uns hat und uns unterstützen muss. Japan hat Korea schließlich mal kolonisiert. Chang Malyo ist die Enkeltochter zweier Menschen, die zur Zeit des japanischen Kolonialismus von 1910 bis 1945 aus Korea nach Japan gebracht und zur Arbeit gezwungen wurden. Bis heute leben rund 400.000 Sainichi, wie die koreastämmige Gemeinde genannt wird, in Japan. Denn als Korea zu Ende des Zweiten Weltkriegs seine Unabhängigkeit von Japan erhielt, konnten die Menschen nicht einfach nach Korea zurück. Die Siegermächte teilten die Halbinsel in einen kommunistischen Norden und einen kapitalistischen Süden auf. 1950 griff der Norden den Süden an. Ein 3 Jahre langer Krieg mit Millionen Toten folgte. Nach dem Kriegsende begannen die in Japan gebliebenen Koreastämmigen sich zu spalten, in Nord und Süd. Während aus Südkorea über die Jahrzehnte eine wohlhabende Demokratie wurde, ist Nordkorea eine arme Diktatur mit schweren Menschenrechtsverletzungen. Derzeit drohen sich die beiden Staaten immer wieder mit Krieg. Nordkorea investiert einen Großteil seiner Ressourcen in Aufrüstung. Aber die Unterstützung einiger Schulen in Japan leistet sich das Regime um Diktator Kim Jong-un bis heute. Dabei geht es auch darum, die koreastämmige Bevölkerung im Ausland auf die Seite des Nordens zu ziehen, sagt Chong Jung-wan, Soziologieprofessor an der Meiji-Gakuin-Universität in Tokio und Sainichi-Experte. Die Mehrheit der koreastämmigen Menschen in Japan hat heute den südkoreanischen Pass. Das erlaubt es ihnen, viele Länder zu bereisen. Aber emotional fühlen sich viele auch zum Norden hingezogen. Koreastämmige Menschen werden bis heute auf dem Arbeits- und Mietmarkt diskriminiert. Da spielt ein Gemeinschaftsgefühl eine wichtige Rolle. Ein Gemeinschaftsgefühl kann auch durch die Schule gestärkt werden, sagt der 17-jährige Kim Shutetsu, der die Oberstufe der Kanagawa Chosen Gakko besucht. Mein Opa kam aus Nordkorea. Ich fühle mich als Japaner und Koreaner, aus Süd und Nord. Ich würde gerne in beide dieser Länder reisen. In Japan habe ich außerhalb der Schule aber leider kaum Freunde. Das liegt wohl auch an meiner Herkunft. Bevor der Schule die Fördermittel gestrichen wurden, standen jährlich Reisen- und Austauschprogramme an, nach Nordkorea und etwa Kanada. Mittlerweile fehlt es nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern allmählich auch an Schülerinnen und Schülern. Ihre Zahl sinkt seit Jahren kontinuierlich, liegt noch bei rund 100. Vielleicht, so hofft man in Yokohama, steigen nach Abschluss der Renovierungsarbeiten auch wieder die Schülerzahlen. Dann würden die Spenden der Eltern vielleicht sogar für neue Computer reichen.
Felix Lill berichtete. Von Japan wechseln wir in die USA. An der New Yorker Columbia University ist gestern die Präsidentin zurückgetreten, nach monatelangen Diskussionen darüber, ob sie sich beim Umgang mit antisemitischen Vorfällen auf dem Campus angemessen verhalten habe. Charlotte Voss mit den Einzelheiten.
Ihren Rücktritt hat Minouche Shafik der Columbia-Gemeinschaft am Abend New Yorker Zeit noch schriftlich mitgeteilt. In wenigen Zeilen spricht sie von einer Zeit des Aufruhrs und von kaum überwindbaren Meinungsverschiedenheiten. All dies hätte ihr, ihrer Familie, aber auch anderen viel abverlangt. Es sei für die Universität das Beste, wenn das Herbstsemester Anfang September mit neuer Führung beginnen würde. Zur Erinnerung, die Elite-Universität hier in Manhattan war im Frühjahr ja Schauplatz teils heftiger Studentenproteste geworden. Die israelische Regierung müsse den Krieg in Gaza beenden, forderten die Demonstranten, und die Uni ihr Vermögen aus israelischen Unternehmen abziehen. Bilder von Polizisten, die ein pro-palästinensisches Camp räumten und ein besetztes Haus stürmten, gingen um die Welt. Einige jüdische Studenten berichteten von antisemitischen Übergriffen.
Eine hochemotionale Gemengelage, vor der Minou Shafik jetzt kapituliert. Wie es weitergeht, darüber halten wir Sie hier bei Campus und Karriere natürlich auf dem Laufenden. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.